Guten Abend und herzlich willkommen im BEO Kirchenfenster. Wir sind auf Besuch heute in dieser Stunde beim John Opprecht. Er ist an Lenk aufgewachsen, lebt mittlerweile zu Bern. Sein Vater war Besitzer vom Hotel Lenkerhof und der John nimmt uns mit auf seinen Lebensweg, erzählt uns von Hürden, von Werten, die ihn durchtragen, von seinem Glauben an Gott und von einer erlösenden Diagnose, die er mit 35 hat bekommen, nämlich ADS, eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Warum die Diagnose für ihn eine Erlösung war, auch darüber reden wir. Ich freue mich, seid ihr mit dabei. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Ja, John, danke, dass wir hier bei dir dürfen daheim sein. Wir sind hier in deinem schönen Daheim zu Wabern in einem Haus, wo du mit deiner Familie bewohnst. Ja, wer wohnt denn hier alles?
Wir sind eine Familie, also eine vierköpfige Familie. Meine Frau und ich und unsere zwei Kinder. Genau, wir wohnen seit 3 Jahren hier und wir fühlen uns sehr wohl. Genau, weil es nachher der Stadt ist. Und gleichzeitig natürlich auch ruhig und nach ein Naherholungsgebiet wie die Aare und so. Genau, das genießen wir sehr.
Du hast hier ein wirklich Paradiesli erstellt. Du hast da auch ein Atelier machen, wo du all deine Tätigkeiten wie kannst, drunter unter einem Dach ausüben. Darüber hören wir, also hören wir von dir noch ein bisschen mehr, was du alles machst. Du bist sehr ein vielseitiger, kreativ schaffender Mensch. Aber Familie ist dir eben wichtig. Erzähl, was bedeutet für dich Familie?
Ich habe gerade einen Podcast gelost mit einem Typ, der mich sehr inspiriert, heißt Rick Rubin. Er ist ein Produzent, also ein Musikproduzent aus Amerika. Und ihm ist in diesem Podcast die gleiche Frage gestellt worden, so ein bisschen die Balance zwischen seiner Arbeit, also Kunst, also Musik in seinem Fall und Familie. Und seine Antwort hat mir sehr eingeleuchtet. Ich zitiere jetzt ihn quasi, das wäre das, was ich würde sagen. Er hat gesagt, seine Arbeit ist für ihn so ein creative space, so ein freier Ort, wo er kann crazy sein und Sachen ausprobieren und es gibt keine Grenzen in dem, was er schafft in seiner Kunst und so. Aber seine Familie ist etwas, obwohl das so ein Ort ist, wo man kreativ ist und Fun hat und so, ist mehr ein, weniger ein Free Space, sondern mehr ein Safe Space, so, wo man kann tanken, wo man nicht in die Extreme geht, sondern, man hat einen Ort, wo man kann aufladen und von dem man nachher wie kann in die Welt rausgehen sozusagen und die crazy Sachen machen, wo man halt möchte machen oder erleben. Genau.
Du bist in einer Familie aufgewachsen, die gross gedacht hat. Also, es ist ein Teil von dir auch, dass du gross denkst, Free Spirit. In was für einer Familienkultur bist du aufgewachsen? Was hat dich besonders geprägt?
Ja, das ist tatsächlich so, dass wir, mir jetzt zumindest so, wenn ich von meiner Familiengeschichte erzähle, ja, reagieren die Leute so, ah, wow, krass, wo die überall gelebt haben und wieder miteinander unterwegs waren. Wir sind sicher so ein bisschen crazy gewesen als Familie, vor allem in dem Sinn, dass wir viel umgezügelt sind. Ich habe kürzlich versucht nachzuzählen, zumindest, wie viel das wir gezügelt sind. Und es sind, glaube ich, bis zu 15 Mal gewesen, wo wir, ja, ich würde sagen, ausgerissen sind worden an einem gewissen Ort und wieder an einem neuen Ort eingepflanzt sind worden. Und das hat mich sicher extrem geprägt, also mit allen Vor- und Nachteilen.
Also ist es international, seid ihr rumgereist oder lokal in der Schweiz geblieben?
Genau, ein bisschen beides. Also mit der Schweiz sind wir eigentlich in allen Himmelsrichtungen, haben wir schon gewohnt, an der österreichischen Grenze, in Basel und so weiter. Aber dann auch in Amerika, also in New York und an der Westküste in Kalifornien. Man gehört so ein bisschen an meinem Dialekt, oder? Das ist eher verschlucken. Und das hat sicher mit dem zu tun, auch in der Ostschweiz aufgewachsen zu sein und in Basel und dann in Amerika, wo man das eher auch nicht halt vorne sagt, sondern hinten. Genau. Und das prägt mich nicht nur in meiner Stimme, sage ich jetzt mal, sondern ja, auch, was soll ich sagen, von meinem Wesen her. Also ich bin, so immer wieder ausgerissen zu werden an einem Ort, das macht natürlich etwas mit einem, weil man verabschiedet sich immer von Freundinnen oder Freunden, die man hat, und muss sich an einen neuen Ort gewinnen, muss dann wieder neue Freundschaften aufbauen. Und wenn man es jetzt ein bisschen negativ formuliert, nur damit man nachher 3 oder 4 Jahre später wieder ausgerissen wird und wieder eingepflanzt wird an einem neuen Ort. Ich denke, das ist sicher so die Schattenseite davon, aber so, dass auf eine Art Unkonstanten vielleicht. Aber es hat auch positive Seiten, oder? Durch das sind wir, glaube ich, als ganze Familie sehr weltoffen geworden, spontan, anpassungsfähig, flexibel. Ich habe mich sehr gut auf neue Situationen einlassen, und habe überhaupt keine Mühe mit Veränderung zum Beispiel. Ich denke, das sind so Sachen, die man als Kind auch gelernt hat.
Und was ist denn für dich daheim? Also, weißt du, was gibt dir das Gefühl von daheim sein? Da orientierst du dich dann mehr an inneren Sachen, die das Äußere immer wieder sich verändern?
Ich denke sicher beides. Aber was mir jetzt so zuerst in den Sinn kommt, ist, natürlich sind wir als Familie immer wieder ausgerissen worden oder sind wir oft umgereist, aber die Konstante, die eigentlich geblieben ist, ist die Familie gewesen. Also, meine Geschwister und meine Eltern, wir sind immer zusammen unterwegs gewesen. Und ich denke, darum hat auch Familie an sich einen höheren Stellenwert in meinem Leben. Ja, und vielleicht habe ich auch darum am Anfang gesagt, es ist wie ein safe space. Mhm. So, dort tanke ich Kraft, dort weiss ich, obwohl sich vielleicht viele Sachen verändern um mich herum, ist mein Wunsch, dass die Familie gleich bleibt. So, und dass man dort ja, einen starken Halt findet.
Wie kommt es, dass deine Eltern so viel herumgereist sind, wo du Kind warst?
Das hat sicher first and foremost mit der Tätigkeit von meinem Vater zu tun gehabt. Er war Unternehmer gewesen und ja, ist echt, hat gern neue Projekte aufbauen und hat sich auch nicht davor gescheut, dass die Projekte nachher wirklich ja, halt einmal in Basel waren und dann 4 Jahre später in Kalifornien. Und das ist der Grund gewesen, warum das dann die ganze Familie dort mitgegangen ist. Genau. Halt wegen seinem Ideenrichtung, seiner Unternehmenslust. Ja, das ist doch Fakt. Also, ich meine, es ist auch schön gewesen, ihn da quasi auch ein bisschen zu begleiten. Aber das ist sicher der Grund gewesen, warum wir so viel rumgezögelt sind.
Hat er dir das weitergegeben? Die Lust, etwas zu bewegen, die Lust, neue Sachen zu machen, Ideen zu Boden zu bringen?
Ja, ich denke, auf jeden Fall habe ich viel von dem mitgenommen, aber ein bisschen auf eine andere Art, als er es gelebt hat oder gehabt hat. Ich denke, für ihn, er ist noch viel mehr so ein Unternehmertyp gewesen. Also nicht im Sinn von unternehmenslustig, sondern ich glaube, allgemein so Business ist für ihn, das ist für ihn sehr wichtig gewesen, und hat entsprechend auch die Projekte, die er aufgebaut hat, hey, immer im Kern oder am Rand mit Geschäften, mit Unternehmungen zu tun gehabt. Ich bin auch sehr ein unternehmenslustiger Mensch. Ich sehe mich als vielseitig interessiert. Und das hat halt dann schon auch die Auswirkung, dass ich gern verschiedene Sachen ausprobieren. Gerade in meiner Arbeit als Künstler, mythischer Sinn, Grafiker, Fotograf. Schon nur, dass ich eben die 3 Sachen aufzähle, zeigt vielleicht, dass ich gern mal an einem Tag, ein Plakat gestalte, wo Grafik vielleicht vorherrschend ist. Aber dann habe ich nachher auch Lust, wieder etwas zu fotografieren oder zu malen und so weiter und so fort. Also, ich denke, so die Vielseitigkeit und die Lust, Sachen zu schaffen, zu kreieren, auch mit anderen zusammen, das habe ich auf jeden Fall von ihm mitgenommen. Mhm.
Ja. Er selber war ja auch geprägt von seinem eigenen Vater, der auch erfolgreich war, ein erfolgreicher Unternehmer. Dein Vater war auch erfolgreich, immer wieder in den Sachen, die er gemacht hat. Wie gross war da der Druck für dich, den du gespürt hast, selber erfolgreich zu sein?
Ja, denke ich, wenn einem die Familie so wichtig ist, wenn es so ein wichtiger Bestandteil ist vom eigenen Leben, sind natürlich auch die Persönlichkeiten in der Familie wichtig für einen und die prägen einen. Also ich denke, das gilt für alle Menschen, aber ich denke, mir ist es besonders aufgefallen, auch im Rückblick, dass so die Meinungen von meinen Familienmitgliedern und Tätigkeiten, die sind mir wichtig und das prägt mich. Und so, wie du es gesagt hast, ist natürlich auch, wenn ich so ein bisschen auf die Geschichte zurückschaue, mit meinem Grossvater und meinem Vater, wo beide, also mein Grossvater hat eine grosse Firma aufgebaut, so von Null auf. Ist in dem Sinn Erfinder gewesen, also hat eine Maschine erfunden. Ja, und auch mein Vater, der nachher auch in dieser Firma gearbeitet hat und noch andere Sachen gemacht hat. Wenn man das so sieht, oder wenn man das zurückdenkt, stellt man sich natürlich dann sofort die Frage, okay, Und ja, was mache ich? Mhm. Genau. Ich denke, wo ich meinen Eltern beiden sehr dankbar bin, ist, dass sie uns den Druck nie auferlegt haben. Also im Sinne von, du müsst irgendwie etwas leisten, du müsst irgendwie in die Firmen einsteigen oder so. Nein, im Gegenteil, sie haben uns sehr viel Freiheit gelassen, sehr viel Freiraum. Aber es schwingt natürlich immer etwas mit. Und zwar nicht, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Schwingungen von innen, also Schwingungen von den Eltern im Sinne von so einer versteckten Erwartung, das meine ich nicht, sondern eher einen selbst auferlegten Druck. Also man sieht das, oder, was der Grossvater oder der Vater gemacht hat, und tut sich nachher selber fragen, was ist jetzt mein Weg? Oder was entspricht mir? Wer bin ich, oder? Und was aufgrund von dem möchte ich machen? Und das nicht zu messen oder zu vergleichen mit anderen und vor allem mit der Familie oder so. Genau.
Also wenn du sagst, du bist weniger Unternehmer, mehr Künstler, was ist der Unterschied? Was machst du den Unterschied?
Ich denke, es hat viel mit meinem Wesen zu tun. Ich bin nicht so an Zahlen interessiert. Ich bin auch nicht interessiert, Menschen zu führen. Das interessiert mich nicht. Was mich interessiert ist, wenn jemand eine Meinung oder ein Gefühl oder etwas, was in die Richtung geht, künstlerisch zum Ausdruck bringt. Das ist etwas, was mich sehr anzieht. Und das mache ich auch selber natürlich gern. Also ich tue gern mich mit meinen eigenen Ansichten auseinandersetzen, tue kritisch hinterfragen, was ich denke. Hat sicher auch so, eben so, dass, vielleicht kommen wir später darauf zu reden, ich weiß es nicht, aber so, mein Theologiestudium, oder mein Interesse an Philosophie, spielt dort rein, Fragen, Zusammenhänge irgendwie auf irgendeine Art und Weise künstlerisch zum Ausdruck bringen. Ja, wenn das Sinn macht, das ist für mich so der Unterschied.
Du bist ja nachher schon vor allem in der Schweiz aufgewachsen, oder? Dein Vater hat, an Lenk ein Hotel geführt. Was verbindest du mit der Schweiz? Was verbindest du vielleicht auch mit der Lenk, mit dem Oberland? Was hast du für einen Bezug zum Oberland? Ist es ein Heimatgefühl?
Ich würde sagen, mittlerweile kann ich wirklich sagen, die Schweiz ist mein Zuhause, auf jeden Fall. Das hätte ich vielleicht vor 20 Jahren noch nicht können sagen. Ich habe mich auch immer sehr stark mit Amerika in Verbindung gefühlt, weil ich da bin auf die Welt gekommen, weil wir da gelebt haben. Also nur aus diesen Gründen irgendwie ist das halt ein starker Bezug von mir gewesen. Aber weil wir jetzt schon so lange in der Schweiz leben, ist das definitiv mein Zuhause. Ich denke, was ich in der Schweiz schätze, auch meine Freunde sind ja viel gereist und haben entsprechend auch andere Kulturen gesehen oder andere Lebensentwürfe oder wie man das Leben sonst leben kann. Aber ich denke, jetzt, wo wir ein Kind haben, etwas, was ich in der Schweiz auch extrem schätze, ist die Sicherheit. Es ist so krass, wie sicher unser Land ist im Verhältnis zu anderen Orten. Und es ist so ein Privileg, da bin ich unendlich dankbar dafür, wenn die Kinder morgen aus dem Haus gehen, kann ich, natürlich sind immer gewisse Ängste mit verbunden, so hoffentlich geht es nicht gut und so, weiter sind nicht gemobbt oder so. Aber grundsätzlich, sie können aus dem Haus gehen und selber in die Schule laufen. Das ist so krass. Ja, in anderen Ländern, die meisten anderen Länder ist das gar nicht möglich. Und das ist ein mega Privileg, genau. Das schätze ich in der Schweiz. Mhm. Ja.
Du hast dann auch hier die Ausbildung gemacht, du hast schon angesprochen gehabt, du hast Theologie studiert. Warum? Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Ich denke, es hat zwei Gründe, warum wir jetzt so spontan in den Sinn kommen. Der eine ist, dass der Glaube in unserem Familienleben immer sehr grosse Rolle gespielt hat. Ich würde sogar sagen, wirklich eine kardinale Rolle im Sinne von, es hat alles prägt. Man hat alles vom Glauben her gesehen und vom Glauben her, also christlichen Glauben her zurückgeführt. So. Und ich habe das immer als positiv erlebt.
Kannst du das beschreiben? Also was heisst das, ihr habt als Familie das aus dem christlichen Glauben heraus gelebt? Was hat das geheissen konkret?
Also meine Eltern waren sicher sehr aktiv gewesen, in der Kirche, also wir auch als Kind. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war es immer auch eine sehr persönliche Überzeugung gewesen. Es ist wirklich das Weltbild oder die Sichtweise gewesen, also wie die Brille, durch die man halt die Welt angeschaut hat. Die Bibel ist sehr wichtig gewesen und man hat versucht, und ich glaube, das ist meinen Eltern auch gelungen, in dem Sinne ein authentisches Leben zu leben, integer, im Sinne von, dass man so, wie man dass die Handlungen auch mit den persönlichen Überzeugungen übereinstimmen. Und das habe ich immer, weil ich, mir ist Integrität sehr wichtig. Und darum hat es mich sehr angesprochen. Ich habe immer gesehen, okay, das, was meine Eltern erzählen oder leben, das ist wirklich, das stimmt überein mit den Werten, wo halt, wo sie daran glauben. Und das hat mich immer sehr schön gedacht und darum habe ich das auch immer sehr positiv, erlebt. Mhm. Ich glaube, dort ist natürlich mein Interesse, schon aus persönlicher Sicht, an der Theologie, mega gewachsen und gestiegen. Also dort ist vielleicht auch entsprungen, sozusagen. Ja, und bis zu dem Punkt, wo man mir tatsächlich kann vorstellen kann, selber in diesem Bereich zu arbeiten und Pastor zu werden. In meinen Jugendjahren war plötzlich mein erklärtes Ziel, gewesen, Pastor zu werden. Und ich denke, Theologie zu studieren ist für mich wie so ein, ja, auf der einen Seite persönliches Interesse, aber dann wirklich als Mittel zum Zweck gewesen, wie ausgerüstet sein, um auf dem zu arbeiten. Genau. Mhm.
Und hast du auf dem geschafft?
Ja, ich habe ein Zeitchen auf dem geschafft. Während dem ganzen Studium habe ich in diesem Bereich geschafft. Aber da geht nachher die Geschichte weiter, was nachher wirklich darum gegangen ist, das Studium nachher abzuschließen, also was ich auch gemacht habe, aber was nachher wirklich darum gegangen ist, selber Pastor zu werden und eine Stelle anzutreten. Dort sind nachher auch meine Bedenken oder gewisse Bedenken in die Spiel gekommen und habe gemerkt, ich möchte das gar nicht wirklich. Und so habe ich mich nachher entschieden, das nicht zu machen. Also nach dem Abschluss vom Theologiestudium sind wir nachher ganz, also meine Freunde sind nachher reisen. Genau.
Von dem und her, warum? Also kannst du es beschreiben? Was hat das, wie hast du realisiert, gleich nicht?
Also einerseits waren es auch Zweifel gewesen, die bei mir aufgekommen sind am Glauben. Also ich denke, ich habe in dieser Zeit, über längere Zeit, manchmal mehr, manchmal weniger, wie Glaubenskrise natürlich gemacht. Und dann für mich auch, wir müssen die Frage stellen, wenn ich das in Frage stelle, kann ich als Pastor arbeiten? Also wenn ich das nicht wirklich glaube. Und da kommt, dort schließt sich auch wieder der Kreis nachher zu der Familie. Integrität ist mir immer sehr wichtig gewesen. Und wenn ich etwas mache, dann möchte ich das auch aus Glauben machen. Also auch im übertragenen Sinn. Also aus Glauben, in dem Fall, weil es halt um den Glauben gegangen ist, um den christlichen Glauben. Aber auch wirklich aus Überzeugung. So. Das ist der eine Grund gewesen. Und der andere Grund war, ich war dazu mal im ICF gewesen. Das ist eine Freikirche, die den Ursprung in Zürich hat. Und ich habe zunehmend, ich sage nicht, dass es das ICF per se falsch ist, weil ich habe wirklich extrem viele schöne und positive Sachen erlebt. Insbesondere in dem Team, wo ich war in Bern. Und ich sehr geschätzt habe, wo ich wirklich, also ich möchte das wirklich auch betonen, weil das hat mir wirklich auch viel gebracht, ich habe viel gelernt. Aber gleichzeitig habe ich auch die Methode, wie ICF, Chile baut, oder lebt, das habe ich zunehmend in Frage gestellt, und habe gemerkt, dass es nicht mehr wirklich, mit meiner Lebenssituation oder mit der Art und Weise, wie ich lebe, übereinstimmt. So. Mhm. Genau. Und darum, das ist nachher wie so, die zwei Sachen sind, matchentscheidend gewesen, was darum gegangen ist, mit zu entscheiden dafür, ich breche den langjährigen Plan auch ab, Pastor zu werden. Und das war für mich nicht einfach gewesen. Das ist nicht einfach so, ja, easy den Job wechseln, sondern das ist ein Plan gewesen, den ich über Jahre hatte. Es ist wirklich so, das ist mein ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mein Lebensweg ist set in stone, im positiven Sinne. Ich weiß genau, wo ich durch möchte. Und wo nachher die Glaubensdiskrepanzen ins Spiel gekommen sind, ist mir auch der Teppich unter den Füßen weggezogen worden. Weil ich mich ganz neu orientieren in meinem Leben. Und das war sehr eine herausfordernde Zeit gewesen. Genau.
Ich habe vorhin rausgehört, du hast dann schon, bist geheiratet gewesen, du hast dann schon deine Frau kennt, du bist also schon in einer verbindlichen Beziehung gewesen. Wie war das gewesen? Also, hat das dort auch vieles in Frage gestellt?
Nein, das eigentlich nicht. Ich denke auch dort wieder, der zweite Kreis schließt sich. Für mich ist Familie wie ein Safe Space, wo das ist eine Konstante gewesen, die ich nie in Frage gestellt habe. Wir haben heute, aber dann sehr schöne Beziehung und ich habe auch die Unterstützung von meiner Frau immer gespürt und das war tatsächlich auch immer so gewesen, also als ich in die Richtung gegangen bin, immer Pastor geworden, hat sie mich unterstützt und dann auch später, als ich das nicht mehr wollte, das hat es wie nicht beeinflusst, genau.
Sie sind nicht zusammen reisen, hast du gesagt, also Kopf der Lüfte, neue Orientierung suchen. Was hast du gesucht, so in der Ferne, warum bist du weg?
Also, ich denke, der Grund, warum dass wir haben wirklich einen Weltreis gemacht, also wir sind in Südamerika gewesen, in Südostasien und dann am Schluss noch in Amerika, also wir haben in Los Angeles nachher noch gewohnt, das Zeitli. Ich denke, wir haben, also meine Frau ist dann mit dem Studium fertig gewesen und eben ich habe mich dann entschieden, ich möchte einen Pastor, so hat man es dann auch im ICF genannt, die Deutschen würden sagen Pastor oder Pfarrer vielleicht. Und so ist uns wie so ein bisschen die Welt neu offen gestanden. Also es war schon mega schön gewesen. Wir dachten, hey, jetzt haben wir, also gleichzeitig schwierig, aber auch, hey, ja, jetzt können wir, was wollen wir machen? Oder? Und ich glaube, diesen Fragen sind wir nachgegangen auf der Weltreise. Und ja, natürlich eben ist auf der einen Seite einfach auch schön gewesen, Länder zu sehen, andere Kulturen, zusammen als Paar unterwegs zu sein. Wie ist es, wenn man 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag zusammen ist? Und das ist mega cool gewesen. Und das ist wirklich eine Grundlage für unsere Beziehung, wo wir heute noch davor zehren. Einfach so, dass zusammen unterwegs sind, offene Kommunikation, auch einander viel besser kennenzulernen, Blicke können zu lesen und so weiter und so fort. Das sind also Sachen, die halt, ja, auch entwickelt werden auf so einer Reise, wenn man so intensiv zusammen unterwegs ist und auch Erfahrungen macht zusammen. Auch extreme Erfahrungen. Ich denke, das ist ein Grund gewesen, warum dass wir sie reisen haben, zu unserer Beziehung, dass wir sie in die stärken, und Lust an neue Länder, neue Kulturen. Aber sicher auch, wenn ich es jetzt gerade so, in Bezug ziehe zu meiner Tätigkeit, vielleicht heute auch als Grafiker ist, ja, mir zu überlegen, was möchte ich jetzt machen? Oder jetzt, wo das ganze Fundament von der Karriere, in Anführungszeichen, verschwunden ist, mehr Zeit und Raum zu nehmen, um mir neu darüber Gedanken zu machen, wer bin ich und was möchte ich? So. Mhm. Ja.
Und was ist dabei rausgekommen? Also bist du mit mehr Klarheit zurückgekommen? Bist du mit einem neuen Plan zurückgekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin nicht nur zurückgekommen mit einem neuen Plan, sondern der hat sich auf der Weltreise schon rauskristallisiert und ich bin zu meinem ersten Beruf zurück, Grafiker. Heute bin ich als Fotograf, Grafiker und Illustrator unterwegs, du am Malen und so weiter und so. Also es ist breiter geworden, aber damals ist es vor allem Grafik gewesen. Und ich habe dann wirklich auch in L.A. eigentlich, wo wir dort gewohnt haben, angefangen mit dem. Ich habe mich selbstständig gemacht und habe erste Aufträge angenommen. Und habe in L.A. dann so die selbstständige Tätigkeit so aufgebaut, genau. Und dann weitergeführt, als ich in die Schweiz zurückgekommen bin. Und das mache ich bis heute, genau.
Du hast dich bewusst entschieden, oder? Zurückkommen in die Schweiz. Es ist vielleicht auch mal noch im Raum gestanden, vielleicht gar nicht zurückkommen in die Schweiz, in Amerika das Leben aufzubauen. Warum seid ihr zurückgekommen in die Schweiz? Warum habt ihr hier auf Wurzeln schlagen?
Ja, jetzt kommen wir schon zum dritten Kreis, was sich schließt, dass sie eben so enge Beziehungen. Ich bin als Kind sehr oft, wie gesagt, umgezügelt, habe Beziehungen immer wieder hinter mir müssen lassen und neue Beziehungen aufbauen. Und wo wir in L.A. waren, haben wir uns tatsächlich, auch weil ich den amerikanischen Pass hatte, damals noch, haben wir uns können vorstellen, auszuwandern, dort zu bleiben und dort das Leben aufzubauen. Und es hat uns sehr gefallen in L.A., also die Kultur am Meer und das kreativ Pulsierende hat uns extrem entsprochen. Aber was wir tatsächlich vermisst haben, ist einfach die langjährigen, festen Freundschaften, die wir hier in der Schweiz haben. Und ja, at the end of the day, wir können die zurückführen auf irgendwie 4, 5 Beziehungen mit anderen Pärchen oder mit einzelnen Freunden, wo wir hier haben. Aber die sind so wichtig gewesen, dass das nachher wieder das Züngli an der Waage war. Das ist der Grund gewesen, warum wir zurückgekommen sind. Genau, wegen diesen Beziehungen. Und ich sage immer, wenn uns aber gesagt hätte, all die Friends, die zügeln zu uns nach L.A., dann wären wir geblieben, auf jeden Fall. Aber ja, das war nicht so gewesen und dann genau, sind wir nachher zurückgekommen. Genau.
Du hast ihn eben in das Grafikerleben vertäuft, du hast dort eine Selbstständigkeit aufgebaut Und es ist immer breiter geworden. Kannst du uns den Prozess ein bisschen beschreiben? Warum bist du nicht beim Grafiker geblieben, sondern warum ist es immer breiter geworden, deine Tätigkeit?
Ich denke, es hat sicher auch viel mit meiner Person zu tun. Ich bin gerne vielseitig unterwegs. Und ich habe nicht gern zu lange Projekte, weil ich ja vielleicht gleich eine gewisse Unternehmenslust habe oder interessiert bin an neuen Sachen, die ich noch nicht kenne, wo man kann explorieren kann. Ich habe einen anderen Kollegen, der als Ingenieur bei einer Firma arbeitet, der über 3-4 Jahre eine Maschine entwickelt. Und ich bewundere das extrem. Also ich finde das so eine schöne Eigenschaft, die ich manchmal schon wünschte, hätte. Aber das wäre wirklich das Gegenteil von mir. Ich glaube, ich würde untergehen. Mir würde sagen, du schaffst jetzt während 4 Jahren an dem. Mhm. Das wäre für mich so Instant Death. Ich liebe es, wenn ich 2-3 Wochen, manchmal schon 2-3 Monate an einem Projekt arbeiten kann, etwas in der Hand haben und dann etwas Neues dran gehen. Genau. Mhm. Und ich glaube, das ist schon der Grund, warum ich eben, ja, so vielseitig unterwegs bin. Einmal ist es Grafik, ein anderes Mal ist es Illustration und dann habe ich Lust, etwas zu fotografieren. Ich glaube, es hat eben meine Eigenschaft zu tun, dass ich sehr vielseitig interessiert bin.
Mhm. Verzettelst du dich da manchmal? Erlebst du es als Stärke und als Gewinn oder eher als Herausforderung?
Sowohl als auch. Also ich denke, heute ist es sicher auch anders als noch vor 10 Jahren. Ich denke, wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, hat es auf jeden Fall gesagt, ich verzettle mich. Weil die Kehrseite von der Münze ist auch ein bisschen, dass man halt mit etwas anfängt und dann kommt so ein Spur of Inspiration, wo man dann das Gefühl hat, jetzt möchte ich in eine andere Richtung gehen, tut etwas auf die Seite legen, fängt etwas Neues an, aber es bleibt eigentlich vieles unfertig. Ja, das ist ja irgendwie auch unbefriedigend, oder? Am Schluss, wenn man dann, zwar 10 Sachen macht, aber nichts wird fertig, so. Und ich glaube, das ist automatisch gewesen und das ist auch etwas, was sich automatisch entwickelt hat, wo über die Jahre, wo ich gemerkt habe, ich möchte eigentlich auch daran arbeiten, Sachen wirklich abzuschliessen, dass sie nachher präsentabel sind und dann erst mit neuen Sachen anfangen. Aber das ist manchmal schon, und das ist, hat seine Challenges, oder? Weil es gibt dann Momente, wo man Musen nicht mehr hat, wo man nicht mehr inspiriert ist, dann heisst es Knochenarbeit und durchziehen bis zum Schluss und dann muss man halt manchmal auch davon ausgehen oder damit rechnen, dass etwas Neues, wo man eigentlich gerade motiviert wäre dafür, dass dann die Motivation für das verfliegt, genau. Mhm.
Du hast mir noch erzählt, du hast dich mit ADHS beschäftigt und hast eine Idee da drinnen gesehen, es hat dir auch Worte gegeben. Oder so wie, ja, genau so fühle ich mich, so bin ich. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie bist du auf das aufmerksam geworden, ADHS, und wie hast du dich betroffen gefühlt?
Ja, das ist etwas, wo ich erst sehr spät herausgefunden habe. Ich bin jetzt 41 und ich glaube, mit 35 habe ich das realisiert oder gecheckt, dass ich ADHS habe. Und wie das entstanden ist, ist so gewesen, dass ich ein Gespräch hatte mit jemandem. Und also konkret ist es so gewesen, dass ich meine Schwester besucht habe und ich habe ein Auto, sie hat so eine Autoübergabe gemacht mit dem Schlüssel und so. Und dann habe ich kurz mit ihr geredet, 15 Minuten, und bin nachher wieder auf das Tram, um das Auto zu holen, was sie es beschrieben hat. Und wenn ich nachher so auf das Tram gestiegen bin, habe ich gemerkt, oh, ich habe sie gar nicht gefragt, wo das Auto ist. Ich weiß gar nicht genau, auf welchem Parkplatz, also ich schon gewusst, in welche Richtung, aber nicht genau wo. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, kannst du mir nicht genau sagen, wo das Auto ist? Und dann hat sie so gesagt, hey, ich habe das etwa 3 Mal gesagt während unserem Gespräch. Und dann habe ich so gemerkt, oh krass, offenbar. Und das ist schon etwas, was mir schon oft aufgefallen ist oder begegnet ist, auch als Feedback von anderen, dass ich manchmal nicht so gut zulasse. Oder irgendwie kurz abtauchen Gedanken und Informationen verpassen. Ein typisches Symptom von ADHS, das habe ich dann noch nicht gewusst. Und dann, also wo sie mir das, jetzt ist es 3 Mal gesagt, okay, habe ich 3 Mal innerhalb von 10 Minuten habe ich die Information nicht aufgeschnappt. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist die Zeit, zu einem Psychologen zu gehen. Ich muss herausfinden, warum bin ich so unaufmerksam? Ich habe gemeint, das ist eine Charakterschwäche. Und nachher bin ich tatsächlich in der Abklärung und Und schon nach 20 Minuten hat mein Psychologe gesagt, okay, ich habe die Symptome beschrieben, bla bla bla, habe es aber nicht in Verbindung gebracht mit ADS und schon nach 20 Minuten gesagt, okay, wir stoppen, mache ich hier noch kurz einen Halt, ich habe eine Vermutung. Und dann hat er gesagt, er hat das Gefühl, das könnte ADS sein. Und dann sind wir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich habe das nachher tiefer abklären. Und ja, die Diagnose war nachher ADS, genau.
Also ADS, nicht ADHS, ja. Genau einen Unterschied, kannst du den beschreiben?
Also ich würde sagen, wenn man es einfach erklärt, würde man sagen, ADHS ist der Zappel-Philipp, der hyperaktiv ist, sich nicht ruhig halten kann. Und ADS ist ohne das H, also ohne das Hyperaktive. Und das wäre dann so der Hans Guck in die Luft, ein bisschen verträumt. Aber ich glaube, Psychologinnen und Psychologen, die heutzutage nicht mehr so stark unterscheiden, weil sie sagen auch, dass das H beim ADS eher innerlich ist, also innere Unruhe, und sich nicht wirklich so äußerlich zeigt, genau. Also das ist so der Unterschied. Aber genau meine Diagnose war ADS gewesen, aber eben das Verträumte, in Gedanken abtauchen, manchmal ein bisschen abwesend sein, das ist natürlich super als Künstler, so. Das kommt mir mega zu gut in meinem Job, aber manchmal Beziehungen, vor allem, wenn die Leute nicht wissen, ein bisschen eine Challenge.
Also was ist die Challenge? Kannst du schreiben, du bist nicht so aufmerksam, schnappst manchmal in Gesprächen die Informationen nicht aus, es kann wirken, als wärst du wie nicht interessiert oder so. Oder was ist denn für dich Challenge gewesen? Oder was ist die Challenge immer noch?
Ja, definitiv immer noch. Also obwohl ich heute auch ein bisschen Wege gefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Aber ich würde sagen, die Challenge ist, dass meine Psychologin hat dazu mal Attention, also Aufmerksamkeit beschrieben als Scheinwerfer, wo breit kann sein, also wo viel auffasst, oder als Scheinwerfer, wo eben sehr ein dünner Strahl kann sein in dem Sinn, wo man sich auf eine Sache konzentrieren. Und sie hat dann gesagt, Menschen mit ADS haben einen breiten Strahl, also nehmen sehr viel wahr, aber zum Teil aber nachher punktuelle Sachen nicht. Und Menschen ohne ADHS, dann fällt sehr leicht, der Strahl auf etwas zu richten und bei dem zu bleiben. Also es ist nicht grundsätzlich eine Unfähigkeit, sich aufmerksam zu sein, sondern es ist mehr, dass man selektiv auch aufmerksam ist oder vielleicht schnell aus der Konzentration rausgeht. Und das braucht sehr viel Kraft. Also mein Strahl, in Anführungszeichen, zu fokussieren auf etwas, also von einem breiten Strahl zu einem fokussierten, dünnen Strahl, das erfordert sehr viel Kraft, weil ich muss alle Reize ausblenden, muss mich fokussieren, den Strahl fokussieren und sobald mir etwas ablenkt, geht der Strahl wieder auf und das Hin und Her, die Orgelbewegung von dem Strahl sozusagen, das ist sehr ermüdend und ich bin oft in sozialen Situationen und viele Menschen rum oder auch in Gesprächen, wo ich mich muss fokussieren, bin ich sehr schnell müde. Und je müder ich wäre, das ist ein Teufelskreis, desto weniger aufmerksam bin ich. Genau, und das kann natürlich eben so sozial zu sehr peinlichen Situationen führen. Wenn zum Beispiel jemand eine Frage stellt, die Person antwortet, man schnappt nicht alles auf und beim nächsten Mal, wo man die Person trifft, stellt man die genau gleiche Frage noch ein und so, hey, und das macht natürlich den Eindruck, du bist gar nicht interessiert oder du hast gar nicht zugelassen. Genau.
Was hat es für dich bedeutet, die Diagnose zu bekommen? Du hast dich ja dann wirklich auch damit fest auseinandergesetzt. Das heisst, das ADS. Und es hat etwas verändert in deiner Lebensführung. Was hat es verändert? Was hat es für dich bedeutet?
Also grundsätzlich ist es für mich so gewesen, dass als ich die erste Diagnose bekommen habe, war es eine mega Erleichterung gewesen. Weil ich habe realisiert, dass die Challenges, die ich habe, dass die nicht auf Charakterschwächen zurückzuführen sind, sondern eben auf, ja, keine Ahnung, was das ist, so eine biochemische Disbalance, wo man dann wie können benennen. So. Also auf der einen Seite soll das nicht eine Entschuldigung sein, aber mir hat es geholfen, Sachen einzuordnen. Ich habe nachher probiert, es ist nachher so eine Phase gekommen von ein paar Jahren, wo ich mega viel darüber gelesen habe, mich intensiv mit dem auseinandergesetzt habe. Das ist nachher so auch die andere Symptome von ADHS, dass man kann hyperfokussieren, also wenn einem etwas interessiert, kann man go crazy, also wirklich so Rabbit Hole, also kann man wirklich mega eintauchen in eine Information und
Ein Hyperfokus,
genau. Und habe mich fest mit dem ADHS auseinandergesetzt, hat mich auch sehr interessiert einfach. Habe alle möglichen Medikamente ausprobiert, Elvanse, Focalin, Ritalin, alles Mögliche. Aber mir hat die Medikamente einerseits verändert in meiner Persönlichkeit und das habe ich nicht so genossen irgendwie. Und sie haben mir auch viele körperliche Nebenwirkungen gegeben oder verursacht, also zum Beispiel ein trockenes Maul oder ich habe sehr abgenommen in dieser Zeit und das, ja, ich habe mich nicht mehr selber gefühlt. Mhm. Ich bin 35 Jahre lang so unterwegs gewesen, ohne Medis, es war ein Teil von mir gewesen. Und ja, ich habe nachher wie gemerkt, nein, ich möchte einen anderen Weg finden, wie ich mit dem umgehen kann.
Mhm. Und dass du Medis ausprobiert hast, hat, also zeigt ja für mich schon ein bisschen, nehmen wir durch, hast du einen Ausweg gesucht, nehmen wir durch, bist du nicht 100% wohl gewesen in dieser Haut, oder?
Ja, ich denke, ich bin gewesen und ich bin auch immer noch wohl mit, also ich fühle mich in meiner Identität wohl und mit meiner Persönlichkeit, aber es sind natürlich gewisse Sachen gegeben, die schwierig waren, oder die Fähigkeit, sich zu motivieren für etwas, was mich nicht interessiert, oder eben genau so soziale Situationen, und die habe ich versucht auszumerzen. Ja. Ich denke, heute, ich habe es nachher mit Coaching probiert, also ein bisschen Verhaltenscoaching, und das hat mir sehr viel gebracht, also mehr als Medikament für mich persönlich. Das ist für jede Person anders. Ich habe Kollegen oder Kolleginnen auch, wo sagen, die Medis, they changed my life. Also sie haben wirklich, weil sie einfach, oder ich als Künstler, ja, für mich ist so ein bisschen das Ideenreiche und Verzettelte, das hilft mir auch. Ideenreichtum ist auch eins der Symptome von ADS. Aber Menschen, die in einem ganz anderen Beruf tätig sind, zum Beispiel, für sie können die Medikamente absolut life-changer sein.
Das ist eine Erlösung,
genau,
die,
oder? Genau. Ja. Und ja, als Mensch, der auch, glaub, grundsätzlich so eine positive Lebenseinstellung hat, ist für mich auch wichtig, nachher einfach auch die Vorteile zu sehen von ADS. Also, ich denke, für mich persönlich ist der Hauptgrund, warum das ADS ein Problem ist, ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, wo man halt sich muss ruhig verhalten muss, wo man in geordneten Bahnen muss laufen muss, wo es eben nicht mal verleidet, dass ein Kind in der Schule alle anderen ablenkt. Also es geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Aber grundsätzlich für mich habe ich gemerkt, ich möchte probieren, mit die positiven Eigenschaften von ADS zu sehen, eben in die Richtung Spontanität, empathisch zu sein, also respektive immer auch sensibel. Ich bin sehr sensibel und das im Leben ist es nicht immer einfacher, bei meinem Beruf sehr. Also vereinfacht vieles oder ist wie gut oder hilfreich. Genau, und dort die positiven Sachen zu sehen und mir zu überlegen, okay, wie kann ich die brauchen, zum auf meine Stärken aufzubauen. Genau.
Du hast gesagt, also mit 35 bist du auf die Diagnose gekommen. Es war so ein bisschen der gleiche Zeitpunkt, Zeitraum, wo du Vater geworden bist, oder? Du hast zwei Kinder mittlerweile. Was bedeutet das für dich, Vater zu werden, die Familie zu erweitern, die du mit deiner Frau schon angefangen hast?
Ja, ich denke, Vater zu werden war für mich ein krasser Moment gewesen und auch ein schöner Einschnitt ins Leben. Wir haben es Familie immer gewünscht. Wir sind mega dankbar, dass es geklappt hat. Und ich denke, für mich ist Vater zu werden sofort immer auch, also in dem Moment, wo wir herausgefunden haben, bei den Eltern, fast im gleichen Moment haben wir die Frage gestellt, was für ein Vater möchte ich sein? Mhm. Und die Folgefrage, die dann natürlich sofort kommt, ist, wie habe ich meine eigene Vaterbeziehung erlebt? Mhm. Und ich denke, das ist, gerade wo wir so älter geworden sind, eine Frage gewesen, die sehr weit vorne war. Wie möchte ich als Vater sein und gleichzeitig aber auch die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Vater und was ich möchte mitnehmen, was ich positiv erlebt habe, aber was auch für Sachen gibt, die ich möchte ändern oder die ich anders machen möchte. Mhm.
Genau. Dein Vater war in dieser Zeit krank gewesen, gell?
Ja.
Das ist auch noch speziell. Einerseits setzt dich so mit deiner Vaterbeziehung auseinander, andererseits ist er krank. Er ist dann auch gestorben vor ein paar Jahren. Kannst du dich zurücknehmen in die Zeit? Was ist dort in dir passiert, das, durch die Krankheit vom Vater und durch den Tod von ihm?
Ja, genau. Ich denke, das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich mir mit der Vaterrolle, wo ich mich stark auseinandergesetzt habe mit dem. Einerseits, weil wir neu Eltern waren, also eh neu Vater. Und andererseits, weil mein Vater schwer krank war in dieser Zeit. Und ja, so also auf eine Art auch absehbar war, dass er stirbt. Wie das er gestorben ist, er war krebskrank. Es hat dann aber auch, es sind noch andere Krankheiten dazugekommen, wie Parkinson und Restless Leg Syndrome und okay. noch andere Sachen, wo, also es ist wie so ein Zusammenspiel gewesen, wo verschiedene Sachen, die zu seinem Tod geführt haben. Und das war natürlich eine Zeit gewesen, ja, auch wegen dem, ja, schlimmen Krankheitsbild, was nachher auch auf seinen Tod zugegangen ist, oder was absehbar war, dass er stirbt gleich. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so eine krasse, emotionale Achterbahn erlebt. Also, es hat Zeiten gegeben, wo ich am Boden zerstört war und wirklich plagt war von Trauer und von Schwere. Und dann hat es auch so in der Woche oder in den Monaten vor seinem Tod nachher Momente gegeben, wo ich das komplett auch vergessen habe. Also, es war ganz speziell gewesen. Es hat können sein, dass das drei, viermal am Tag hin und her geschwankt ist. Bin mit keinem mit Kollegen eins ziehen, hat das völlig ausblendet, bin glücklich gewesen und dann auf dem Heimweg im Tram trifft mich das und bin wieder völlig, also wirklich extreme Gefühlsschwankungen. Sicher auch ein Symptom von ADS. Und das hat man aber, natürlich tut man sich aufgrund von dem nachher auch intensiv mit dem, eben mit der Situation auseinandersetzt, mit dem Ton und so. Und ja, genau, für mich ist die Auseinandersetzung mit seinem Tod oder mit dem Tod im Allgemeinen hat vor allem bis zu seinem Todestag hin ist das vorherrschend gewesen. Und interessanterweise, ab dem Moment, wo er gestorben ist, ist das wie verschwunden gewesen. Trauerzeit hat für mich vor seinem Tod stattgefunden.
Ah, okay. Genau.
Und also nicht, dass es nachher komplett weg ist gewesen. Natürlich, aber denkt man immer wieder dran. Aber ich bin auch mir selber überrascht gewesen, mhm. wie ich traue. Und habe da müssen mir eingestehen und lernen, dass jeder Mensch anders trauert. Es gibt Menschen, die trauern nach dem Tod. Vor allem, wenn es natürlich ein überraschender Tod ist. Aber ich denke, ich habe insgesamt sicher 12 Jahre Zeit gehabt. Immer mehr am Schluss, also in den Jahren und in den Monaten und in den Wochen und in den Tagen am Schluss, die so zu seinem Tod geführt haben, am intensivsten. Aber ich hatte Zeit gehabt, mich auf das vorbereiten. Und je näher das ist gekommen, desto intensiver ist die Trauer geworden und die Auseinandersetzung mit unserer Beziehung.
Mhm. Bist du auf eine Antwort gekommen? Was willst du für einen Vater sein selber?
Ich denke, ich möchte als Vater zu diesem Safe Space beitragen. Ein Beispiel, das mir jetzt spontan in den Sinn kommt, ist gerade vor so ein paar Tagen alt. Eines von unseren Kindern hat an einem so einen kleinen Lauf, also so einem Rennen, teilgenommen. Und ich bin schon, also in meinem eigenen Denken, sehr von Leistung geprägt. Und ja, honestly, als Eltern hat man doch auch den Wunsch, weißt du, nachher, dass das Kind irgendwie schnell ist und dass es, ja, dass es irgendwie einen guten Lauf macht. Aber dort muss ich mich immer wieder kritisch hinterfragen. Und mein Wunsch ist, dass ich, und ich glaube, das gelingt mir auch eigentlich auch, aber auch immer mehr, dass ich nicht ein Ort bin, wo einem Kind sagt, gau, ey, gib dir Gas und so, du schaffst es, du wirst sicher irgendwie einen guten Rang erreichen, sondern ein Ort zu sein, wo egal was rauskommt, das Kind an diesen Ort zurück kann, in die Familie oder zum Vater, jetzt in meinem Fall, und es einfach kann sein. Wenn es letzt wird, kann es sein. Und es ist egal, auf eine Art. Oder wenn es erst wird, ist auch super. Aber dann ist das nicht die Erwartung. Oder? Und ich denke, ich glaube, durch alle Bereiche durch möchte ich der Safe Space sein, dass egal, was passiert, die Kinder wissen, also ob sie jetzt Kinder sind oder Erwachsene, hier bei uns dürfen sie alles erzählen, was sie wollen. Und sie werden nicht verurteilt oder sie werden nicht gemessen an ihrer Leistung oder an anderen. Ich glaube, das würde ich sagen, ist, wenn ich so runterbreche, auf was in meine Rolle als Vater, dann habe ich natürlich die Beziehungsarbeit und alles, das ist so mein Wunsch, genau.
Mega schön. Zum Abschluss von diesem Gespräch möchte ich noch ein paar Fragen ganz konkret zu deinem Glauben an Gott stellen und zur Rolle, die er heute spielt in deinem Leben. Du hast uns ja erzählt, er war in deiner Herkunftsfamilie wichtig gewesen. Du hast Theologie studiert, hast auch von hinterfragen. Was spielt denn Gott heute für eine Rolle in deinem Leben? Erlebst du Gott heute noch in deinem Alltag?
Ja, ich erlebe Gott schon in meinem Alltag. Ich glaube, es sieht ganz anders aus als noch vor 10 oder 20 Jahren oder schon noch vor 5 Jahren ausgesehen. Ich denke, ich bin so geprägt worden, dass ja eine persönliche Beziehung zu Gott kann haben, dass es so das Wichtigste ist, dass man mit Gott kann reden, was ja sehr schön ist. Und obwohl sich meine Art und Weise, meine Beziehung zu Gott Leben verändert hat, ja, ist das immer noch etwas, was mir am wichtigsten ist. So, die Connection zu Gott, genau.
Gott und du direkt, was sind deine grössten Zweifel?
Ich habe sehr viele Zweifel. Ja, die Zweifel durchdringen manchmal alles. Es ist auch sehr situationsabhängig oder phasenabhängig. Es gibt Situationen, wo ich den ganzen Glauben in Frage stelle, wo ich die Existenz von Gott in Frage stelle, wo ich die Wahrhaftigkeit von der Bibel in Frage stelle. Aber es gibt auch Momente, wo ich das nachher wieder gut kann nehmen und für mich das definitiv das kann rausnehmen, was zu mir spricht, oder wo wirklich für mich wichtig ist, genau.
Und was habt ihr an dem Gott? Also das ist, Glaube ist nach wie vor ein wichtiger Halt in deinem Leben. Die Glaube ist stark. Was ist denn das, was dich hebt, trotz aller Zweifel?
Das, was mich immer wieder zurückbringt zu meinem Glauben, sind sicher vor allem persönliche Erfahrungen, die ich im Glauben mache. Für mich ist das am allerwichtigsten, weil wenn der Glaube nicht erfahrbar ist, hat er für mich keinen Wert. Wenn ich so zurückdenke an die Geschichte mit meinem Vater, mit seinem Tod, wo er kurz bevor er gestorben ist, haben mich wirklich so ein schweres Gefühl halt belagt und Trauer, haben mich mit dem Tod auseinandergesetzt. Und dann im Zug habe ich nachher aussen dran so eins von diesen blau-gelben Plakaten gesehen, wo Bibelverse draufstehen. Und dort ist gestanden, meine Zeit ist in deinen Händen. Und das hat mich in dem Moment extrem berührt, weil ich so versunken war in der Auseinandersetzung mit meiner Beziehung zu meinem Vater und mit seinem Tod und dem Ganzen drum und dran, dass ich in dem Moment, ja, und in dem Moment das zu lesen, es ist auch gut, dass er stirbt und der Tod ist Teil vom Leben. Aber nicht nur das, sondern der Tod ist eben auch, oder die Zeit von uns ist eben wie in den Händen von Gott auch. Das hat mir sehr viel Halt gegeben und das hat mir sehr geholfen und ich kann wirklich sagen, Das ist nicht nur einfach in dem Moment mir hat Halt gegeben, sondern in den nächsten paar Monaten hat mich das sehr durchgedreht. Oder die Zeit von der Trauer und durch die ganze Situation, wo ich halt dann drin war.
Mega schön. Merci vielmals, dass du uns da so einen Einblick gegeben hast in dein Leben, in dein Glauben. Und ich wünsche dir weiterhin in allem, was du machst, in diesen vielseitigen Sachen, genau das, den Halt, der dich durchdreht.
Danke vielmals.
Und danke vielmals auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr mitgelost habt. Ein inspirierendes Gespräch mit dem John Opprecht, wo ihr in ganzer Länge könnt nachhören als Podcast oder auch auf unserer Webseite www.kibeo.ch. Weitere Radiosendungen von Kirche gehört ihr hier auf Radio Beo, dann am Sonntag, am 9 Uhr am Morgen. Wir strahlen hier den Gottesdienst aus vor reformierten Kirche Frutigen. Am nächsten Dienstag ist dann wieder Kirchenabend. Am 8. Uhr gehört ihr wie immer das Kirchenstübli mit Nachrichten und Beiträgen aus der Kirchener Region vom Tobias Kilchör. Und am 9. Uhr gibt es im Kirchenfenster Leseempfehlungen. Der Uli Herring diskutiert mit seinen Gästen über Bücher, die sie ihr letztes gelesen haben. Bis dann wünsche ich euch ganz eine gute Zeit. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Adieu miteinander.
Mir schon gescheiter ein Abgang. Dir fallen schon fast die Augen zu. Mach dir keine Sorgen, es geht auch ohne dich. Was ich zu sagen hatte, hast du gesagt. Und hören wir schon länger nicht mehr. Es sieht so aus, als ging es allen anderen gleich. Such dir keinen guten Grund zum Bleiben. Grund zum Gehen gibt's genug. Allein ist vielleicht auch leichter, alleine zu sein. Da weisst was du hast und was dir fehlt. Nur hier hängst du ziemlich im Leeren. Zwischen noch nicht und schon nicht mehr. Zwischen noch nicht und schon nicht mehr. Glück findest du sauber, hey, gehst am besten ging geradeaus. Und irgendein ist gehst du links oder rechts, der kann gar nichts schief gehen. Egal, wenn du wo, dass du ankommst, fühl dich wieder heim, wenn es dir klingt. Und leg deine müden Knochen an einen Haufen und such dir einen guten Grund zum Bleiben. Gründe zum Gehen gibt's genug. Allein ist vielleicht auch leichter, alleine zu sein. Dann weisst du, was du hast und was dir fehlt. Nur hier hängst du ziemlich im Leeren. Zwischen noch nicht und schon nicht. Zwischen noch nicht und schon nicht. Such dir einen guten Grund zum Bleiben. Grund zum Gehen. Leichter alleine zu sein. Dann weisst du, was du hast und was dir fehlt. Nur hier hängst du ziemlich im Leeren. Zwischen noch nicht und schon nicht mehr. Zwischen noch nicht und schon nicht mehr. Immer steht jemand auf dem Gipfel. Gang ist jemand unten im Tal. Manche ist zufrieden mit einem Zipfel. Manche will alles Glück aufs Mal. Und ob ich das Glück morgen erwartet, für das hat niemand mehr Weiss. Es gäbe ein Fäckfeuer, wir behauptet. Wer ist schon zurück aus dem Paradies? Meine Freunde im Gefängnis, sie fragen mich, ob ich schon muss Freiheit sein. Und ganz geheimnisvoll antworten ich, können die Vögel frei vor Schwerkraft sein. Und wenn man schaut in die stille Wasser, sieht man die Wolken, spielen drin. Es mag seltsam sein, wenn ich es erkläre. Was ich weiss, verdanke ich an meinen Räusch. und ich lebe gäng noch nach all diesen Jahren. Wenn ich jetzt keine Freude habe, wenn das ist, auch wenn ich mich rufe, sollte ruinieren. Gerade heute schenke ich mir noch eine Scheibe. Sollen meine besten Freunde sein. Und wenn man schaut in die stille Wasser, sieht man den Himmel, spiegelt grün. Und das oben ist, ist ein Wunder. Und alles überkommt sie sehen. Dein Blick ist für mich Hoffnung, deine Worte mein Verstand. Ehe Stärken nehme ich aus deinen Gesten, nie entziehst du mir deine Hand. Und wenn ich nach Träumen greife, dann wiegst du mich noch hinein. Sollten sie dann doch zerplatzen, wirst du mir zur Rettung ein. Du hast mir oft geholfen, wenn ich tief gefallen bin. Du warst an meiner Seite und gibst allem einen Sinn. Mein Dank für dich ist in diesem Lied, singe mein Dank für dich ist in meinem Lied, singe ich, weil ich dich liebe. Ohne dich, das wissen wir beide, hätte ich oft aufgegeben. Ich wäre meiner Liebe nicht mehr gefolgt. Und sie ist auch mein ganzes Leben. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass dein Herz hinter mir steht. Egal was andere sagen, jetzt hat sich der Wind gedreht. Und rufst du mich, das glaube mir, bin ich da für dich. So wie du für mich da warst aus der Dunkelheit ins Licht. Mein Dank für dich ist in diesem Lied, singe ich. Mein Dank für dich ist in meinem Lied, singe ich, weil ich dich liebe. Mein Dank für dich ist in diesem Lied, singe ich für dich, mein Dank für dich ist in meinem Lied, singe ich, singe ich.
Heute ist schön, heute ist geborgen. Morgen vielleicht schon nicht mehr, aber es ist mir egal. Heute knallt Korken und ich schau in meine Lieblingsgesichter. Wär jeder Tag wie der, ey, das wär bestes Leben. Und alles wär so entspannt, ey, Mann, es wär bestes Leben. Auf alle, die schon gegangen sind. Und deshalb muss ich's euch sagen, ich liebe euch alle. Komm, wir bleiben, komm, wir feiern, komm, wir fallen raus. Bodenlos. Aus diesem